Ach, ein schöner, kühler, frischer Morgen, das ist doch ganz wunderbar. Und dazu begrüße ich recht herzlich Sergei Lochthofen. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, es soll ja die Woche guten Tag noch viel besser werden. Also heute ist ja schon nicht so grau wie gestern und ich hoffe zumindest überall in Erfurt. Aber ein bisschen Nebel hängt ja auch noch drin und vielleicht können wir ja sogar im T-Shirt sitzen.
Das wäre ganz wunderbar.
Wäre ja interessant.
Es wäre ein ganz wunderbares Osterwochenende nächste Woche und wir könnten jetzt ewig weiter über das Wetter, über die Feiertage und über das Persönliche plaudern. Das ist ja wichtig. Aber unsere Zeit ist ja begrenzt, nicht nur auf dieser Erde, sondern auch diese 10 Minuten, dieses 10-Minuten-Korsett engt uns natürlich ein. Wir fangen mal an mit...
Sie sind ein freier Mensch. Sie zwingt ja niemand. Sie können immer entscheiden, wann Sie mich abschalten.
Ja, das ist aber... Ich habe mal gelernt, oder ein guter Freund hat mal gesagt, man kann machen, was man will, aber nicht wollen, was man will. Und ich kann... Also das... Ja, ist...
Es wird ja wieder eine philosophische Woche bei Ihnen.
Wir fangen mal mit der Gewaltenteilung an, ganz groß. Ne? Die Gewaltenteilung ist wichtig für den Rechtsstaat, für die Demokratie, Macht auf Zeit und so weiter. Die Unabhängigkeit der Justiz ist eine sehr wichtige Sache. Und noch unabhängiger sollten eigentlich Staatsanwälte sein. Das sehen wir in Italien, die sind dort unabhängig und die können dort eigentlich einen guten Job machen, die Mafia jagen und tatsächlich gegen Korruption vorgehen. In Deutschland wird immer wieder bemängelt, auch von außen, dass die Staatsanwälte eben nicht unabhängig sind, dass sie weisungsbefugt sind. Jetzt haben wir dieses Beispiel, wo man erstmal sagen könnte, auch sehr sympathisch, dass dieser rechtslastige AfD-nahe Staatsanwalt dann eben abgezogen wird. Aber eigentlich von der Rechtsstaatlichkeit her müsste man da doch zusammenzucken, oder?
Wenn man es wie in einem Seminar theoretisch ansetzt, könnte das schon passieren. Aber da draußen gibt es ja das reale Leben. Und natürlich müssen wir aufpassen, egal in welche extreme Richtung etwas geht, dass die Leute, die einen großen Einfluss haben und auch viel Macht haben an dieser Stelle, also über Schicksale zu entscheiden, dass die das nach objektiven Kriterien machen und nicht nach Gutdünken und nach ihrer politischen Auffassung. Insofern gibt es ja einen guten Grund, warum dieser Fall aus Gera, ja, der Staatsanwalt, es geht um das Zentrum für politische Schönheit und die Verfolgung der Kunst in Thüringen, dass der eins auf die Nase bekommen hat. Das ist ja deutschlandweit zur Kenntnis genommen worden. Wir sind ja nicht so oft als unser schönstes kleines Thüringen in den Charts, was Nachrichten anbelangt. Aber da waren wir gut dabei. Das heißt also, man muss schon bei Zeiten aufpassen, was passiert da an dieser Stelle. Und ich glaube, der Vergleich zu Italien ist ein bisschen, sag ich mal, etwas bemüht. Da geht es um Kriminalität in hohem Maße und das ist zum Teil auch eine Verflechtung in Politik in Italien zu bemerken. Insofern sage ich mal richtig, dass dort die Justiz als einzige wenigstens an dieser Stelle durchgreift. Hier ging es aber um die Willkür eines Einzelnen und dafür müssen wir auch ja geschützt werden. Und insofern ist es vernünftig, dass man da eingegriffen hat, nachdem man sich genau angeschaut hat, was da eigentlich passiert. Und die Fälle, die man sozusagen in diesem Zusammenhang mit diesem Mann dann letztlich benannt hat, sind ja haarsträubend. Zum Teil. Also da geht es darum, im Prinzip auch das Vorgehen, wo Leuten, Menschen in Jena mit Auschwitz gedroht wird seitens politischen Gegner, dass das verharmlost wird von ihm und andere Dinge. Also insofern sage ich mal, ich glaube, da haben wir ganz gut ein ganz gutes Gefühl dafür gehabt. Der Mann ist ja nicht verfolgt worden aus politischen Gründen, sondern weil er in seinem Amt Unsinn macht. Und insofern sage ich mal, ich glaube, im Verkehrsbereich gibt es viel zu tun, da könnte er ganz gut aufgehoben sein.
Politik soll regulieren, soll steuern, nicht nur übersteuern, muss Rahmenbedingungen schaffen für die Menschen, die in dem Land leben, das ist ihre Aufgabe. Und dafür ernten sie nicht nur Kritik, werden manchmal sogar hart kritisiert und sogar gemobbt. Da kommen ja gleich die Tränen, das ist also Teil der Jobbeschreibung. Jetzt ist der Wirtschaftsminister Altmaier, der eigentlich von der Wirtschaft geliebt und gelobt wird, eben das kritisiert worden als konzeptloser Feind des Mittelstandes. Damit muss ein Politiker leben oder muss er das ernst nehmen? Wie sollte Altmaier mit der Kritik aus dem Mittelstand umgehen?
Naja, normalerweise erwartet natürlich die Wirtschaft, dass ein Wirtschaftsminister ihr größter Lobbyist ist. Ja, wir sehen das ja im Verkehrsbereich, wie da die Unternehmen mit dem umgehen. Wir haben ja schon wieder den nächsten Skandal, diesmal bei Daimler-Benz. Und es gibt da keine große Wertschätzung. Diese Kampagne, und das muss man wirklich so sagen, da es aus sehr verschiedenen Richtungen gleichzeitig kommt, also da ist schon hinter den Kulissen offensichtlich darüber besprochen worden, in der Wirtschaft gegen Altmaier hat er natürlich einen anderen Hintergrund. Der Mann selbst macht seine Arbeit durchaus zuverlässig und bemüht sich natürlich auch eine ganze Reihe Dinge voranzubringen, auch auf europäischer Ebene beispielsweise die Frage, also wer brauchen wir große Widersacher und große Konzerne, die den Chinesen und den Amerikanern widerstehen können. Das ist ein Thema, das muss natürlich besprochen werden, ob das wirklich in der Größe dann liegt. Aber die Kampagne, die gegen ihn läuft, hat ja was anderes als Hintergrund. Man versucht hier Merz nach vorne zu schieben und man braucht einen Platz im Kabinett und das wäre das Wirtschaftsministerium natürlich, was ihm so anstehen würde und seinen Fans. Und insofern, sage ich mal, ist es doch ganz schön schäbig, wenn man, sage ich mal, das eine will und das andere behauptet. Das heißt, der Altmaier wird schlechter geredet, als er in jedem Fall ist. Da hätte man vielleicht eher Grund, mit Herrn Scheuer im Verkehrsministerium so umzugehen. Aber man macht es an dieser Stelle, weil man einen eigenen Mann, den man favorisiert, nach vorne schieben möchte. Das mag sogar bei dem einen oder anderen auf Sympathie stoßen, aber es ist eigentlich ein unfairer Vorgang.
Unfairer Vorgang. Die Impfpflicht, ist es fair, jemanden zu zwingen, sich zu impfen, oder ist das tatsächlich wichtig, eine Impfpflicht einzuführen? Das spaltet ja die Gesellschaft. Haben Sie nicht auch den Eindruck?
Na, Spalte ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es weit über 90%, fast noch, also 95 und mehr Prozent, gehen ja zuerst Impfung der Kinder und dann später fällt das ab. Das heißt, das hat nicht so viel mit Ideologie zu tun, auch wenn es nach außen hin sehr ideologisch ausgetragen wird, der Streit, und man wieder den Eindruck hat, ja, da gibt es große Mehrheiten für das eine oder für das andere. Es ist mehr Nachlässigkeit vieler Eltern, die dann bei der zweiten Impfung, die notwendig ist bei Masern, und der Hintergrund ist natürlich eine sehr ernste Erkrankung. Insofern glaube ich, sollte man das versachlichen, das Ganze, und letztlich mal schauen, welche Nachteile, welche Vorteile hat das. Und ich glaube, insgesamt gibt es ja niemanden, der nicht der Meinung ist, es ist eine schwere Krankheit, die ist vermeidbar. Es gibt immer bei medizinischen Eingriffen auch Risiken, das wissen wir in jedem Fall, ob das bei der Impfung ist oder bei anderen Dingen. Das heißt, da kann niemand sagen, das ist alles sozusagen vollkommen harmlos, aber in der Summe, glaube ich, ist der Gewinn der Gesellschaft weit größer. Und ich vermute mal, auch in den neuen Bundesländern, also im Osten, ist man da aufgeschlossener, weil man einfach von der Tradition her, in der DDR wurde man nicht gefragt, sondern geimpft. Und ich erinnere nur daran, wie das in den 60er Jahren mit Pocken war, da gibt es ja die wüstesten Geschichten, die man zu erzählen hat. Aber insgesamt hat es natürlich dazu beigetragen, dass eine sehr schwere Krankheit so in der Form hier nicht mehr auftritt. Und bei Masern, gehe ich mal davon aus, wird man das sich endlich dazu durchringen, das auch zu tun und das Ganze zu versachlichen.
Die Wahl in Israel, ich könnte mal sagen, ist ja eine Wahl wie jede andere auf der ganzen Welt. Da gibt es ja ständig irgendwo Wahlen. Ja. Warum ist das Verhältnis zu Deutschland, Israel so wichtig und warum interessiert uns das? Warum sollte uns das interessieren, wie die Wahlen in Israel ausgegangen sind?
Also jetzt haben Sie wirklich jetzt sich daneben gestellt. Natürlich ist das Verhältnis zu Israel und Deutschland ein besonders, einfach durch die Geschichte, das wissen wir ja alle. Die Frage ist, wie weit gehen wir da, indem wir, sag ich mal, doch die politischen Prozesse, die dort passieren, in jedem Fall etwas anders sehen als in jedem anderen Land. Das wird für uns immer schwerer. Das Dilemma ist natürlich, durch die Wahl von Netanjahu ist jemand gewählt worden, der keinen Frieden will. Und die Aussöhnung zwischen den Palästinensern und den Israelis ist für den ganzen Nahostraum natürlich ein zentrales Thema. Wenn es das gelinge, das würde zwar die Welt nicht sofort friedfertiger machen, aber es würde natürlich einen wichtigen Grund nehmen, um sie wieder immer wieder in Brand zu setzen. Insofern sage ich mal, ist die Entscheidung, Netanjahu will keinen Frieden, das ist in den letzten 20 Jahren seine politisches Credo praktisch gewesen. Damit wollen auch mehr als die Hälfte der Israelis keinen Frieden, muss man auch ganz klar sagen, zumal auch extremistische Parteien ja dann in dieser Koalition gehen. Das macht es uns sehr schwer, natürlich weiterhin in entscheidenden Momenten an der Seite von Israel zu stehen. Ich glaube, da kommt ein Problem auf uns zu. Und es kommt natürlich dazu, dass zum Teil die Wahlen ja dadurch gewonnen wurden, dass man Versprechungen gemacht hat, die gegen das Völkerrecht sich richten. Das heißt, die Annexion von heute besetzten Gebieten. Das wird allen Diktatoren und Potentaten in dieser Welt sehr gut gefallen, vor allem auch Putin. Der hat natürlich neue Hoffnung, dass seine Krim-Geschichte auch letztlich genauso endet wie die von den Gestalten Jerusalem oder vielleicht von den Golanhöhen. Da setzt man auf Zeit. Das ist keine gute Entwicklung. Insofern ist die Wahl nicht nebensächlich, sondern zentral wichtig. Und sie ist leider enttäuschend ausgegangen, wie wir heute Nacht ja auch die Wahl Auszählung in Finnland gehabt haben, wo auch zum Teil die nationalistischen Kräfte noch einmal zugelegt haben. Also wir haben eine Tendenz in der Weltpolitik, die macht die Welt nicht sicherer, sondern unsicherer. Wir sehen es ja an Brexit, wir sehen es an Donald Trumps Einbemühen und wir sehen es letztlich an Netanyahu. Das ist ein Hintergrund, eine Blaupause. Und wir müssen aufpassen, dass unser kleines Thüringen nicht mehr zu diesem dummen Prozess beiträgt.
Das kann man sagen, Frieden ist nur die Pause zwischen dem nächsten Krieg und
nein,
überall sind Kämpfe
auf der Welt. So leichtfertig kann man das nicht sagen. Wir leben, Sie, ich und unsere Zuhörer leben in einer bemerkenswerten Zeit, die es in Europa so nicht gegeben hat vorher, zumindest sehr lange nicht gegeben hat und in dieser Länge schon gar nicht. Das heißt, wir sollten diesen Zustand sehr viel mehr schätzen, als es im Augenblick der Fall ist. Ich glaube, auch durch das Wahlverhalten kann man das tun.
Kann man das tun. Libyen, da wird gekämpft, da ist Krieg, das ist gefühlt sehr weit weg, aber ist es letztlich in der globalen Politik gar nicht, oder?
Nein, das ist ja ganz, wir brauchen nur in ein Asylheim zu gehen in Thüringen oder irgendwo in Deutschland, da wissen Sie, wie nah dieser Konflikt ist. Libyen ist eine Durchgangsstation bei den internationalen Flüchtlingsströmen. Es ist ein zerfallener Staat, das heißt, es sind Warlords, die dort an der Macht sind. Und der Mann, der jetzt versucht, Tripolis einzunehmen und Fakten zu schaffen, das heißt also ein Nachfolger von Gaddafi zu werden, ist ja eine sehr schillernde Figur. Für mich ist immer wieder interessant, wie man auch im Westen, fast wie im Osten in seiner Zeit, immer wieder die Dinge für sich schön oder schlecht interpretiert, je nachdem, wie man es gerade braucht. Im Augenblick ist der Mann, der da, dieser General, der den Vormarsch befiehlt, ja, der ganz große Freund Moskaus, was sicherlich in den letzten Jahren auch bestätigt werden kann. Da gibt es mehrere Treffen mit führenden Politikern, der ist in Moskau gewesen. Aber der Mann war 20 Jahre lang im Exil in den Vereinigten Staaten und so viel ich weiß, hat er sogar die amerikanische Staatsbürgerschaft. Das heißt, da hat das CIA mindestens genauso viel Anteil wie der KGB daran, dass dieser Mann, das ist ähnlich wie in Afghanistan damals mit Bin Laden, dass Leute protegiert, gefördert, entwickelt werden, die natürlich unsichere Kantonisten sind, die letztlich nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben und die natürlich auch die Großen, die meinen da grundsätzlich sozusagen Freunde sich zu züchten, auch im entscheidenden Augenblick auch genauso übers Ohr hauen. Also insofern für uns keine gute Entwicklung, vor allem weil Libyen, wie gesagt, sehr nah an Europa dran liegt. Und eine stabile Regierung natürlich für uns sehr wichtig ist. Aber wir haben ja im letzten Jahrzehnt durch auch eine unvernünftige Politik, vor allem auch die Amerikaner an dieser Stelle, wir sehen es in Syrien, wir sehen es im Irak, wir sehen es in Libyen, Staaten produziert, die eigentlich in einem desolaten Zustand sich befinden und zum Teil zerfallen sind. Und das geht jetzt hier weiter. Machtkampf, Machtkampf, Machtkampf und die armen Leute, die dort leben, die werden massakriert.
Oh Menno, die Welt ist kompliziert, sie bleibt kompliziert, deswegen wichtig drüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei Sergei Lochthofen, wünsche Ihnen eine angenehme Woche und sonnige Tage.
Sie waren aber sehr schlau, am Anfang nicht auf Gera einzugehen,
weil
der Staatsanwalt aus Gera ist. Im Übrigen, vielleicht nicht uninteressant für unsere Zuhörer, wir hatten uns ja letzten Montag schon darüber unterhalten, wenige Stunden später hat man den Mann dort abgezogen. Vielleicht hört ja der eine oder andere uns auch wirklich mit Interesse zu.
Das hoffe ich doch sehr.
Sendung.
Das hoffe ich sehr. Danke, Sergei Lochthofen.
Alles klar, bis zum nächsten Montag.
Tschüss. Tschüss.